Willkommen zu TokenMate. Philipp und ich sprechen zweimal die Woche mit ganz interessanten Leuten, die nämlich was mit AI bauen. Und zwar wirklich richtig coole Sachen, die innerhalb der Firma stattfinden, was man alles so machen kann, was vielleicht auch vor ein paar Monaten noch nicht geht. Wir versuchen, diese Insights rauszuholen. Und ich habe heute einen Gast. Und Dominik, du bist dabei. Wer bist du und was hast du in den letzten Monaten gebaut?
Christian, danke dir. Total schön, jetzt mit dir hier im Podcast zu sein. Dominik, ich sitze jetzt gerade am schönen Bodensee in Konstanz. Bin wahrscheinlich ein Buch mit vielen Seiten. Vorne ist ein kleiner Kaffeefleck drauf. Interessiere mich total für neue Geschäftsmodelle und alles, was es eben noch nicht gibt. Da ganz viel schon machen dürfen in dem Bereich für alle möglichen Unternehmen in meiner vorigen Karriere. Und seit nicht nur ein paar Monaten, sondern ein paar mehr Monaten beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wäre das eigentlich, wenn jeder Kaffee perfekt schmecken würde, nämlich so wie im Lieblingscafé. Und ich glaube, du trinkst auch gern Kaffee, wie du weißt, ist die große Herausforderung, gerade wenn man so in den Espresso-Bereich geht und in richtig gute Cafés geht, dann wird das halt ein super schmales Zielfenster, weil man muss dann Mahlgrad, Druck, Menge, Temperatur, Fluss, alles einstellen. Und das ist auch wieder für jeden Kaffee eigentlich anders, eigentlich für jeden Shot sogar anders. Und bisher hat man da so einen Doktor dafür gebraucht. Und wir haben uns gedacht, Mensch, wie könnte man das eigentlich bauen mit Hardware und Software und Daten und dann eben auch AI, dass man das ja nicht mehr selber einstellen muss, sondern dass der Barista, wenn du so willst, eingebaut ist und dir hilft, auch deinen persönlichen Geschmack zu verstehen und so weiter. Da ist natürlich die AI-Tools, auch alles, was jetzt draußen im Moment gibt, unglaublich geboostet und da reden wir sehr gerne drüber.
Also, um das einmal in kurz zu sagen, ihr baut die geilste Kaffeemaschine, die es gibt. Ich bin hier im House of AI in San Francisco auch ein sehr stolzer Nutzer dieses Produkts und auch die ganzen Jungs und Mädels, die bei mir hier im Space sind. Also wir haben auch noch eine Lamazoco-Maschine daneben stehen und die wird kaum noch angefasst. Und für mich der Haupt-Use-Case ist eigentlich, dass man eben verschiedene Geschmäcker halt fahren kann. Ne? Also ich habe halt drei verschiedene Bohnen hier im Moment im Angebot und dann können die Leute einfach den Hopper abnehmen und packen den nächsten Hopper drauf, das Mahlwerk stellt sich um und passt sich wieder auf die Bohne an. Also wirklich ein famoses Produkt, ist Froth the Milk so gut wie das kaum ein anderer kann. Ich würde sagen, ich habe auch ein PhD in Coffee Making, also keinen echten, aber ich habe mich damit sehr viel befasst in meinem Leben, deswegen ich kann auch die Lamazoco mindestens genauso gut bedienen, aber für den Durchschnittsnutzer ist es wirklich ein geiles Produkt. Aber wo wir besonders interessiert dran sind, was macht ihr genau mit KI? Also wie habt ihr im Unternehmen, also ihr seid ja mittlerweile ein gut gefundetes Startup am Ende des Tages, ihr habt das Produkt ja im Markt, aber was macht ihr in der Firma, was ihr vielleicht vor, ich sag mal, ja, 3 bis 6 Monaten so nicht machen konntet, ne? Und was kannst du uns da zeigen?
Ich gebe heute gerne mal ein paar Einblicke. Also ich glaube, es sind ein paar Ebenen. Wir unterscheiden ja immer so, was ist eigentlich Process und Efficiency? Also was funktioniert intern ganz anders? Also was machen wir mit Agents? Was machen wir mit Loops? Wie bauen wir quasi Prozesse, auch Customer-Facing-Prozesse ganz anders auf, als wir das vor 3 oder 6 Monaten gemacht haben oder überhaupt konnten? Wie verknüpfen wir auch Daten? Das ist vielleicht auch ein spannendes Thema, wo wir mal kurz drüber sprechen können. Ja? Also was kann man eigentlich, wenn man nicht jetzt Datensilos und Unternehmenssilos baut, sondern wie kann man eigentlich, was kann jetzt der Kundenservice zusammen mit den Ingenieuren, zusammen mit den Daten-Wizards eigentlich lernen? Und was bringt es, wenn man jedem im Unternehmen die Daten zugänglich macht, soweit wie das GDPR-konform und so weiter möglich ist? Das ist nämlich ultra spannend, was da passiert dann plötzlich im Unternehmen. Das ist so das eine. Das andere ist, bis hin zu Customer Tickets. Wir haben ein kleines Tool gebaut, jetzt erst released intern, vielleicht kann ich da mal reinschauen. Das heißt Narvis, da kann ich quasi reingehen und, also unser Jarvis für Nunk, Narvis, kann ich reingehen und kann quasi jeden Customer Complain, jeden Customer Request einfach eingeben. Es gibt dann ein Ticket Matching und ich kann dann in Slack quasi mit meinem Customer Bot sprechen und gucken, ob das Ticket schon mal da ist, ob es sich irgendwo anknüpfen lässt und kann dann direkt das auch übersetzen in ein, wenn du willst, Jira oder anders geartetes Ticket und es kann dann auch gleich zum Beispiel mit P0 oder anderen Tools abgearbeitet werden. Dass du quasi wie so ein Loop baust, dass eben keine Silos mehr entstehen, wo Dinge in einer langen Warteschlange waren. Das ist so intern Process, ne? Und das andere ist aber, wo wir auch sicherlich ein paar Minuten drüber sprechen, ist, wir haben Nunk gebaut und so diese Kaffeemaschine, diese Siebträgermaschine mit Daten, weil da so viel mehr möglich ist. Von Geschmack personifizieren, entdecken, bis hin zu jeden Shot perfekt machen, weil wir eben Sensordaten genommen haben. Roughly 250.000 Shots mit über 1 Milliarde Datenpunkte. daraus Algorithmen trainiert haben und die jetzt eigentlich durch jedes Claude-Modell einmal durchschleifen und gucken, hey, was kann man denn eigentlich noch Besseres finden mit diesen proprietären Daten, um noch bessere Shots zu predicten, also noch besseren Kaffee zu machen. Also nein, so diese zwei Dinge so. Customer Predict, Customer Value schaffen und auf der internen Seite eigentlich Prozesse und Strukturen intern verbessern.
Und kannst du mir da was zeigen? Also kannst du mir zeigen, wie zum Beispiel so ein Tool aussieht, wie das gebaut wurde? Also ich weiß nicht, ob du einfach deinen Bildschirm teilen magst, dass wir da so ein bisschen so einen Einblick bekommen.
Ja,
vor allen Dingen auch, wie das gebaut wurde, ne? Also wie nutzt du halt die Tools? Wie nutzt du Claude oder Codex? Du hast gerade P0 angesprochen, das freut mich natürlich besonders. Aber ich will keine Werbung machen, sondern es geht darum, wie macht ihr das, ne?
Genau, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist im Grunde das Produkt, von dem Christian spricht, die NUNC. Also keine Werbeveranstaltung, sondern einfach nur, dass wir es mal gesehen hatten. Eine Mühle und eine Siebträgermaschine, die sind miteinander vernetzt und hängen im Internet. Also ein vernetztes Gerät. Und hier hat man die Möglichkeit, also im vernetzten Gerät eben, das hast du vorher eben angesprochen, den Kaffee zu wechseln. Also jede andere Farbe, jedes Mal, wenn man uns draufsetzt, ist der Kaffee anders. Und eigentlich müsste man jetzt hergehen und jedes Mal diese Mühle, die drunter steht und eine Waage und noch Druck und Temperatur dann bei der Maschine anpassen. Und das erfordert normalerweise, du musst es wissen, 3 bis 5 Shots, wenn man den Kaffee wechselt und echt viel Aufwand. Und das ist gelöst mittlerweile, weil man eben First Shot Right hinbekommt. Das ist immer die Grundidee, also smarte Hopper, Gelinggarantie für jeden Kaffee erzeugt, aber das alles eben datenbasiert. Und jetzt gehe ich mal erstmal kurz auf den Customer-Facing-Teil, weil ich glaube, der ist für euch alle, die jetzt zuhören, ganz spannend. Also wir haben grundsätzlich angefangen, haben gesagt, das gesamte Unternehmen, und jetzt spricht der Business-Casper, nicht der Daten-Nerd nur, der sagt, die muss auf Daten basieren. Weil wenn ihr da draußen die Welt euch anschaut, im Kaffee, egal ob es die Kapseln sind oder auch andere Maschinen, im Heimbereich gibt es keine Daten. Also kein Mensch weiß, wie ihr euren Kaffee trinkt, kein Mensch weiß, was euch schmeckt. Und es ist mehr so ein Zufallsprodukt, ob danach ein guter Kaffee rauskommt oder halt viel Handarbeit. Was wir gesagt haben ist, wenn du die Daten aus jedem Shot hast und wenn du weißt, was Nutzer möchte und mit den Nutzern in die Interaktion trittst, hast du die Chance, mit diesen Daten was zu machen, also Business Value zu kreieren. Und da hilft uns natürlich jetzt einiges. Ich mache euch mal ein Beispiel. Also ich schwinge mal kurz in den nächsten, ich glaube, man ist noch geteilt. Ich schwinge einfach mal in so ein Live-Dashboard rein. Ich hoffe, ich teile jetzt nichts, was irgendwie akut ist. Ich habe einfach mal so ein Sample von 50.000 Shots hier genommen. Es ist jetzt Databricks. Wir haben einen Microsoft Azure IoT-Hub, wo das drauf läuft. Haben da Databricks als Auswertungstool. Wenn du so nimmst, kannst du auch jedes andere dahinter hängen. Aber das haben wir jetzt mal genommen. Und jetzt sieht man hier mal die verschiedenen Kaffeesorten zum Beispiel hier an Roasts, die so getrunken werden. Sieht die Verteilung, sieht schon mal, wie die Shot-Quality war, ob Single- oder Double-Coffees getrunken werden. Also wir kriegen eigentlich ein Dashboard hier, wo wir die Daten hochaggregieren. Auch zum Beispiel, um welche Uhrzeit wird zum Beispiel welcher Kaffee getrunken. Und wenn ich jetzt mal auf ein Sample von Decafs gehe, kommen wir gleich auf den Sample und sehen, dass eigentlich die Verteilung der Kaffees über den Tag komplett anders ist. Das ist natürlich jetzt eine aggregierte View, aber was dahinter steckt, ist, dass in jedem einzelnen Kaffee zig Daten stecken, weil wir natürlich die Sensoren auslesen, während der Kaffee gemacht wird. Und da gehe ich mal ganz kurz rein mit dir. Ich habe da auch was vorbereitet. Und zwar habe ich tatsächlich das House of AI genommen hier und habe mal hier jedes Event, also jeden Shot, der bei euch gemacht wurde. Jetzt haben wir heute den 11. Juni, das sind dann die 3 oder 4 hier heute Morgen bei euch. Haben wir hier Cafés, House of AI, Front Café mit Shot-Qualität, mit Kurven und so weiter und alles dahinter. Das heißt, wir sehen eigentlich zu jedem Café, der bei euch in San Francisco Downtown gemacht wird, eine ganze Menge an Parametern und Daten. Und ich baue es gerade so auf, weil wir kommen gleich zur Conclusio, welche Tools wir da noch nutzen und so weiter. Aber jetzt wird es spannend. Jetzt gehen wir mal in so einen Shot rein. Ich mache jetzt also einen Drilldown auf einen solchen Shot. Gehe also jetzt mal live in dieses Sample-Datenset rein von diesem einen Shot, der bei euch gemacht wurde vor kurzem. Mit deiner Zustimmung natürlich. Wenn du erlaubst, muss man wahrscheinlich deine Zustimmung geben. Und jetzt wird es halt spannend, weil wir sammeln eigentlich aus Sensoren und Aktuatoren alle möglichen Daten, also Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Und jetzt fragt man sich ja, warum braucht man jetzt bei gutem alten Kaffee eine AI? Ne? Das ist so ein Quatsch. Also wer braucht denn sowas? Aber jetzt kommt der Punkt, die Sensoren und hier gemessenen Daten, ich mache das mal kurz alles weg, die hängen alle miteinander ja zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt mal so ein Sample-Set hier von Daten über den Zeitraum von diesen 35 Sekunden von links nach rechts und dann die Werte anschaue, dann sehe ich hier eine ganze Menge an Kurven und kann zu jedem Zeitpunkt eigentlich sagen, wie war jetzt der Druck auf dem Kaffeepok, wie war die Temperatur, wie war die Luftfeuchtigkeit zu dem Zeitpunkt, die Heizer und so weiter und so fort. Und was jetzt eigentlich wir gebaut haben, und da hat uns eben, das kann dann am Schluss der Mensch nicht und auch eine kleine Statistik oder Stochastik kriegt das dann am Schluss nicht mehr hin. Wir haben dieses ganze Sample-Datenset genommen mit entsprechende Abtastrate, haben das im Grunde in die Modelle gekippt und haben gesagt, okay, und was wäre jetzt ein extrem gutes Prediction-Modell, um vorherzusagen, was ich bei diesem Shot und beim nächsten Shot einstellen müsste, zum Beispiel als Malgrad oder als Menge. Und damit haben wir, weil wir Real-Life-Data, erstmal haben wir ein physikalisches Modell gebaut, also Darcy's Law, ein Physikmodell quasi gebaut, ein Fluid-Modell gebaut, haben daraus dann erste Modelle abgeleitet. Und ich muss ja sagen, als wir angefangen haben vor 2 Jahren, war das so, boah, da waren die Tools wie Claude oder so noch lange nicht so weit. Da war das quasi Handarbeit, ja. Da haben wir händisch Modelle gebaut. Heute kann ich das Datensample quasi, das sehr, sehr robuste Datensample nehmen. Klar, noch filtern, Noise raus, Schema-Correction und so weiter. Und dann schmeiße ich das theoretisch einfach nur in Entropic Fable 5 Claude rein und bekomme ein recht relevantes Prediction Model nachher raus, was mir sagt, ah ja, okay, wenn der Christian in San Francisco das nächste Mal diesen Kaffee auflegt, nachdem er diesen Kaffee gemacht hat, dann wird es wahrscheinlich am besten so laufen, wenn du es so einstellst. Mhm. Und damit haben wir ein Real-World-Problem gesolved, was wir A, ohne AI, aber auch mit den neuen Modellen, die jetzt draußen sind, halt wirklich lösen können. Und das Lustige ist, dadurch, dass das alles IoT-Geräte sind, machen wir AB-Tests. Also wir haben jetzt, sagen wir mal, eine 4-stellige Anzahl an Geräten im Test und machen aber halt die ganze Zeit, ähnlich wie das in Facebook im E-Commerce macht, Tests. Also deine Kaffeemaschine hat einen anderen Algorithmus drauf wie meine bei mir, wie die im Büro. Und wir gucken halt, welche setzt sich durch am Schluss. Und auch da hilft natürlich der Algorithmus total, weil wir bauen halt nicht nur ein Modell für die Prediction, sondern wir bauen gefühlt 20 und lassen die gegeneinander competen, und das, was sich am besten durchsetzt, das wird dann am Schluss dann jeden Monat quasi zum Winner gekürt und bekommt dann am Schluss die Möglichkeit, sich dann auf allen Geräten auszubreiten.
Du hast gerade angesprochen, dass du diese Daten nimmst und die halt einfach in die AI kippst, ne? Kannst du da ein bisschen mehr konkret sein? Also, wie macht ihr das? Nimmst du dann Cowork oder machst du einfach Copy-Paste in ChatGPT oder in Claude? Oder wie genau machst du das? Oder machst du das über Claude Code, dass du das irgendwie, dass du eigene Tools gebaut hast? Also wie genau funktioniert das?
Ja, also da gibt's ganz, ganz viele Layer, weil erstmal müssen natürlich die ganzen Daten sauber über die Bronze-, Silber- und Gold-Layers laufen. Das heißt, die müssen erstmal bereinigt werden, die müssen sauber gecleant werden, weil du einfach nur den kompletten Dirty-Datensatz da reinschmeißt mit händischen. Das kann schief gehen, also da kann dann auch Claude irgendwann mal nichts mehr mit anfangen. Aber wenn du das alles sauber gesampelt und sauber gecleant hast, dann kannst du wirklich, vor allem was wir machen, ist eigentlich nicht einfach blind in Claude reinschmeißen und sagen, hier, mach mal ein Modell draus, sondern wir haben ja jetzt von dem physischen Modell über unsere ganzen Modelliterationen lauter Modelle. Und auch jedes Mal, wenn eine neue Version von Claude rauskommt, challengen wir quasi die Annahmen und die Logiken in diesen Modellen, die wir gebaut haben, gegen das neue Sample-Datenset und die Live-Daten, die wir täglich bekommen, und schauen uns an, ob diese anonymisierten Live-Daten bessere Ergebnisse predikten könnten, wenn wir sie anschauen, als das, was wir momentan benutzen. Also das heißt, Claude hilft uns eigentlich weniger beim Modellbauen aktuell noch, sondern vielmehr beim ultraschnellen, eigentlich live validieren, ob ein Modell, was draußen gerade läuft, eine Stunde später besser wird oder nicht. Das heißt, es ist on steroids lernen, ob ein Modell, was du dir schon über 1,5 Jahre erarbeitet hast, wirklich besser funktioniert. Und die Ursprungsmodelle sind tatsächlich, die werden immer simpler. Das ist echt das Interessante. Das heißt, wir können heute mit viel weniger Sensoren, das ist eigentlich der Business Value dahinter, mit viel weniger Sensoren, mit viel weniger Abtastgenauigkeit, mit viel größerer Toleranz umgehen, weil die Modelle so viel besser im Predikten werden. Und wir haben ja uns auch Barista Champions angestellt. Die hätten heute schon keine Chance mehr, weil hier fährt eigentlich das Waymo für Kaffee. Das ist eigentlich the world's most experienced Barista schon. Also was heißt das? Wir schmeißen nicht einfach irgendwelche ungefilterten Daten in Claude und hoffen, dass ein Modell rauskommt, sondern wir haben uns über 1,5 Jahre Modelle erarbeitet und validieren die und challengen die eigentlich die ganze Zeit gegen Claude. Und das hilft uns eigentlich am meisten. Also das Modell kommt nicht aus Claude. Das ist tatsächlich ein Stück wie Krips auch vorher drin, aber wer weiß, vielleicht kann es in Claude 5.2 dann auch schon.
Und sag mal, du bist ja nicht der Entwickler jetzt bei euch im Team. Mich interessiert aber trotzdem, wie du auch AI persönlich dann einsetzt im Unternehmen. Also hast du zum Beispiel jetzt einfach deine E-Mail-Accounts mit Claude gesynkt und gibst vollen Zugriff, oder benutzt du Claude Cowork? Also kannst du da vielleicht noch ein paar Insights geben, wie du das so benutzt?
Also ich mache kurz die Brücke, weil das ist super spannend. Ihr seid ja total hands-on, das finde ich ja so cool, und deswegen habe ich auch mich total gefreut, hier im Podcast zu sein, weil am Schluss, also für mich fängt jetzt die Ebene eigentlich, das war jetzt sozusagen die Datenherleitung, für mich fängt die Ebene jetzt eigentlich hier an, wo sogar die Dummies, also jeder bei uns im Team, wenn er das möchte und die Zugang hat und die Anonymisierten und so weiter, ich habe dich jetzt mal freigeschaltet oder diese E-Mail, diese Sample-E-Mail bei euch, da bin ich jetzt einmal kurz rein und gehe mal in den Beanie rein, und ich habe jetzt gerade mal unseren Beanie gefragt. Das ist quasi der, wie wenn du so willst, von Databricks die kleine Claude Engine, wenn du so willst. Die haben mich einfach mal gefragt, what kind of customer is Christian, also diese E-Mail, die ihr da benutzt. Steht hier highly active und engaged customer who has brewed 413 shots over 71 days. Also Glückwunsch. Das so 6 Shots am Tag ungefähr. Also im 1. April wurde dieser Account auf das umgestellt. Ihr habt eine Zero-Serie mit einer Seriennummer, very consistent daily usage, 7 to 10 shots, active 79% of days. Das ist eigentlich jeden Tag, weil ihr am Wochenende nicht so viel brüht. Wir sehen auch hier so über die Tage Shots per Day, da war wahrscheinlich irgendein Event oder ein Besuch oder so da. Wir können gucken, was eure Lieblingspreferences sind, Decaf, Espresso, Ragusa, Decaf und so weiter und so fort. Ihr könnt jetzt noch beliebig viele andere Fragen stellen. Welches Feedback habt ihr zum Kaffee gegeben? Wann gab es Off-Times? Wann hat irgendwas mal nicht funktioniert? Ich will also sagen, wir haben eigentlich über die ganze extreme Daten-Nerd-Layers haben wir eine Anwendungslayer gelegt. Jetzt Databricks hilft einem dann natürlich massiv. Aber ich kann jetzt mit dem Ding chatten. Ne? Das heißt, ich kann jetzt als jeder Nutzer bei uns im Unternehmen, ich kann das unanonymisiert sehen, aber die normalen Leute haben einen anonymisierten Zugang, können über die Device-IDs quasi reingehen, können dann sehen, was eigentlich auf den Devices passiert, was auch über einer Flotte passiert, was an dem Sample, dem Cluster passiert und können zum Beispiel als Beispiel Predictive Shipping machen. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier die Möglichkeit, das hier direkt anzubinden an Cloud Code, an unser ERP und können zum Beispiel sagen, hey, wenn der Kunde so und so so viele Shots brüht und sich die Shot Brewing verändert in dem Kunde, dann wäre doch eigentlich eine Recommendation, dem früher den neuen Kaffee wieder zuzuschicken, also Predictive Shipping zum Beispiel zu machen. Also kannst du jetzt jede Art von und da fängt eigentlich der Wert jetzt an. Der Wert ist nicht nur in der Modelllogik, besseren Kaffee zu brühen, sondern da kommt jetzt genau die Brücke, wo es für so Nicht-Techs wie mich eigentlich total spannend wird, dass ich heute die Fähigkeit habe, mit Cloud Code, mit Databricks, mit diesem Beanie hier, Insights rauszuziehen. Ich könnte jetzt dich gegen 1000 andere Kunden vergleichen und sagen, was müsste ich dem Christian wahrscheinlich anbieten als nächstes Mal ein Decaf oder sowas, damit der ein anderes Kundenverhalten vermutlich dann entwickelt. Und warum zeige ich das jetzt in der Reihenfolge? Also es gibt unglaublich viele Daten, aber was ich halt ultra cool finde an jetzt Databricks Beanie zum Beispiel oder auch den Insights, die mir ein MCP jetzt zugeschaltet ist oder über ein MCP zugeschaltete Cloud Code zum Beispiel bietet. Ich kann da mit den Daten jetzt wirklich arbeiten. Ich kann da meine Monthly Reports für meine Investoren rausziehen. Ich kann als Beispiel meine Weekly Stats fürs Team rausziehen. Hab einen Agent am Laufen. Weil da jetzt personenbezogene Daten drin sind, kann ich den nicht live zeigen, leider. Würde ich super gerne gleich machen. Würde jetzt einfach quasi einen Agent anrufen und sagen, pass auf, ich habe irgendwie ein Team-Meeting upcoming um Montag 10 Uhr. Bereit mir doch mal bitte ganz kurz die Customer Complaints und die Customer Statistics vor, die Customer Ratings vor und schau, wo das Ganze hingeht. Das kann halt jeder im Team machen. Das heißt, es gibt diese universelle Datengrundlage und das ist eigentlich aus meiner Sicht die Magic. Nicht, dass du die Tools hast, sondern dass du, wenn du saubere Daten hast halt und die Leute im Team enablest, mit den Daten umzugehen, fangen plötzlich alle an, datenbasiert Entscheidungen zu treffen und sich zu unterhalten. Und wir haben seit 3 Monaten haben wir ein komplett anderes Business eigentlich und Mindset im Business, weil die Menschen anfangen, mit den Daten zu argumentieren und zu arbeiten, also das Team. Egal, ob Entwicklungsingenieur, von jemand, der Embedded Software schreibt, jemand, der im Customer Service sitzt, jemand, der der die Software entwickelt, jemand, der irgendwie Vertrieb macht, hat halt eine Datengrundlage, die einen echten Unterschied macht. Und deswegen sind die Tools halt immer so gut, wie sie angebunden sind.
Parallel gefragt, ne? Ich meine, das sind ja jetzt Sachen, die eben vielleicht seit 6 Monaten wirklich funktionieren, weil vorher war die AI, hast du ja auch schon gesagt, einfach nicht in der Lage, das so umzusetzen. Wenn du das vergleichst, hast du jetzt die gleiche Anzahl von Mitarbeitern auf dem Thema und AI unterstützt euch und ihr habt einfach geilere Sachen gebaut oder kannst du auch einsparen auf der Seite oder musst du deshalb vielleicht nicht so stark hiren? Also wie sind da so die Verhältnisse zwischen was macht AI und wie viel Mensch braucht man noch?
Ja, ich glaube, das ist sowieso eine Philosophiefrage. Wir sehen tatsächlich, dass wir einfach einen Boost bekommen im Umsetzungskompetenz und in der Umsetzungsgeschwindigkeit. Also ich kann heute von Prototypen bis über echte Datenthemen bis über Backlog auf schneller abarbeiten. Ich komme einfach viel, viel schneller und ganzheitlicher zum Ziel. Und wir haben uns Ziel gesetzt, um deine 3 Punkte durchzugehen. Wir haben niemanden deswegen auf die Straße gesetzt, sondern wir haben einen extremen Productivity-Boost zweitens geschaffen und auch Upskilling und Upleveling geschaffen von Menschen, die eigentlich nie mit Daten oder mit Code zu tun hatten, die jetzt aber anfangen lernen zu coden. Und das Dritte ist, dass wir weiterhin hiren, aber natürlich unseren Hiring-Plan angepasst haben, weil du heute als, machen wir mal ein Beispiel, als nehmen wir uns, unser Head of Design, der ist eigentlich ein Designbüro mittlerweile. Also wenn der irgendwelche Roast Artworks oder Videos oder Animationen oder App Designs macht, dann kann der halt mit Claude Design, zum Beispiel, wo unser Designsystem dann drin hängt, eigentlich die kompletten App-Screens oder neue Features in der Snap bauen, was vorher eigentlich eine Woche und ein ganzes Team benötigt hätte, plus 3 Abstimmungsschleifen. Das heißt, ich glaube, für uns ist es eher ein Booster in der Produktivität als jetzt irgendwie ein Cost-Saving-Tool, weil billig ist es ja auch nicht.
Hast, also, du da so ein hast du da so ein Budget pro Mitarbeiter, was sie an AI ausgeben dürfen, oder wie steuerst du das?
Ja, unlimited. As much as possible. Wir haben natürlich Limits gesetzt und die sind auch recht hoch, aber wir haben die Philosophie as much as possible, use as much as you can. Und ich freue mich immer, wenn jemand kommt und sagt, ich habe alle meine Tokens aufgebraucht, dann sage ich ja, hast du irgendwelche Bilder gemalt oder hast du Business Value geschaffen? Und wenn jemand dann sagt, du, ich habe probiert Business Value zu schaffen, dann double down, also dann einfach noch mehr, weil ich glaube, das ist jetzt genau die Zeit, wo man das ausprobieren muss. Und was wir halt lernen müssen, ist, glaube ich, intelligente Loops und Schleifen zu bauen, dass sich also quasi Claude nicht selber füttert die ganze Zeit. Also vielleicht hast du Loop Engineering mitbekommen. Also klar, wenn du Agenten baust, die wieder Agenten anleiten und so einen Loop für sich quasi lostreten, die sind ja mittlerweile haben die ja Fähigkeiten, tagelang zu arbeiten, wenn du so willst, ohne große Supervision. Du musst halt aufpassen, dass du intelligente Loops baust, dass du da nicht in irgendein Hole fällst und dann plötzlich hast du ein paar tausend Euro weniger auf dem Konto. Das macht natürlich wenig Sinn, aber genau, ich wollte noch eine Sache zeigen, weil ich das vorher ansprach, mal nur so ein Beispiel. Ich glaube, ich darf das zeigen. Das mache ich einfach jetzt. Das ist alles nicht abgestimmt hier. Aber ich hoffe, es ist insightful für die Leute, die zuhören. Also mal ein Beispiel. Narvist ist eine kleine App. Der habe ich heute Morgen so ein Thema gehabt. So, how much extra work would it be to display notifications triggered by date event on the Nunk itself, also auf der Kaffeemaschine? Zum Beispiel Cleaning oder Empty Beans soon oder so. Also einfach, wie würde das aussehen? Und jetzt fand es ganz geil, weil jetzt hat er hier, Narvis hat mich jetzt gefragt hier, okay, that's a machine UI feature request, surfacing time event-based notifications, bla 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 bla. Dann habe ich gefragt, okay, hat quasi mit mir die intelligenten Chat angefangen. Got it. So the ask is generally notification systems covering both the machine UI and the app, bla bla bla. Hat quasi ein Ticket aufgerufen, was es schon gab. Hat gesagt, passt das zu dem Ticket? Und hat mich dann gefragt, similar but distinct. Hat dann quasi nochmal beschrieben. Ich habe gesagt, ja, passt so, hat ein neues Ticket, wo ich jetzt direkt in Atlassian reingehen kann und mir anschauen kann. Und wir haben theoretisch auch gleich die Abarbeitungsmaschinerie, könnte man jetzt mit P0 Purple machen oder mit anderen Tools quasi. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist eigentlich eine recht, naja, simpel ist es nicht, aber eine auf alle Daten zugreifbare und vor allem auf den Backlog greift Claude direkt zu. Das haben wir noch mit dem Alt tatsächlich mit 4.8 Opus gebaut. Bin gespannt, wie das auf 5 jetzt performt. Der einfach die Möglichkeit hat, von Echtzeit-Kundendaten über unsere Datenbank bis hin zu Live-Marktdaten halt alles zu verbinden und jetzt für jeden im Team, der irgendeinen Complaint oder irgendeine Frage oder einen Feature-Request hat, das Ding zu erledigen. Bei uns spricht eigentlich kein Ingenieur mehr jetzt damit, sondern das wird jetzt wirklich richtig gut abgebildet. Ich muss echt sagen, für mich ist das eine Ultra-Erleichterung. Warum? Weil es eine asynchrone, also eine eigentlich synchronisiert, zu synchronisierende Arbeit asynchron macht. Das heißt, ich kann jetzt als Gründer, sorry to say, aber bei Tag und Nacht theoretisch Dinge flaggen, die sauber aufbereitet in Dashboards von Menschen landen, die das dann wieder triagen. Und das ist halt für mich ultra cool, weil bisher, also ganz ehrlich, meine Tickets waren Quatsch, ne? Also meine Tickets, die ich sonst so rausgeschmissen habe, waren halt nicht gut.
Ja.
Jeder hat noch einer nachfragen müssen, du schreibst doch mal ein ordentliches Ticket, Dominik. Ich sage, hey, sorry, ich bin halt kein Ingenieur. Ich bin halt nicht so gut im Ticket schreiben, aber jetzt ist halt geil. So, jetzt wird es halt irgendwie, da wird jetzt ein Schuh drauf.
Also. Und sag noch mal ganz kurz, damit man das versteht. Also dieses Navis-Tool, das ist ein eigenes Tool, das habt ihr einfach nur den Namen gegeben. Das habt ihr selber gebaut.
Genau.
Okay. Was ich hier so besonders spannend finde, ist halt so dieses in the flow of work. Ne? Ich meine, man ist sowieso in Slack und da arbeitet man und dass man gar nicht irgendwie das wechseln muss und du kannst wirklich eine Konversation führen und dann ist halt aber auch das Ergebnis nachher. Das heißt, das Ergebnis ist dann ein Jira-Ticket und wie du dann sagst, kannst du damit dann weiterarbeiten irgendwo. Aber es ist sehr, sehr spannend. Noch eine Frage nur so. Hast du das Gefühl, dass es im Moment so irgendwie hart subventioniert von den großen Modellen oder also erwartest du, dass das noch deutlich teurer wird? Man sieht ja jetzt in den Medien irgendwie Anthropic raise the prices, OpenAI will sie weiter senken. Was glaubst du, was hingeht?
Ich bin ja dieses Orakel von Omaha, aber ich glaube, es passiert so beides. Ich glaube, dass die Frontier-Modelle, die eigentlich viel zu gut sind für die Spielerei, die wir hier tun, in Anführungszeichen, die werden extrem teuer bleiben. Die werden auch immer genauso gepreist sein, dass die Innovation wieder bezahlt wird. Und die werden auch für bestimmte Use Cases echt spannend, aber es ist eigentlich overengineered für das, was wir jetzt hier gerade machen, let's be honest. Ja.
Ja.
Deswegen, ich freue mich eher auf, wie viel können wir lokal machen? Also wie viel funktioniert auf lokaler Architektur? Wie viel können wir eigentlich mit Minimal Token Spend hinkriegen? Und ich glaube, da werden wir eher eine Kommoditisierung von den Modellen sehen auf einer gewissen Ebene. Also wie so 80-20. Die Top 20% von Use Cases werden ultra teuer und ultra innovativ bleiben und immer, immer krasser. Und die anderen 60 bis 80% drunter werden wahrscheinlich irgendwann so kommoditisiert werden, dass die ja einfach im Business Use untergehen. Das wäre jetzt meine Hypothese. Ja. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis dieser Split so sichtbar wird, aber das wäre meine Hypothese. Deswegen bauen wir eigentlich schon immer auf den Frontier-Models die Dinge. Es interessiert uns ja auch und wir sind da irgendwie eager to explore. Aber am Schluss haben die alle den Anspruch, dass sie auf lokalen und auch wirklich, eigentlich musst du das Ganze, was wir da gerade machen, in der Maschine, muss das auf der Maschine später laufen können. Das darf eigentlich nicht mehr ins Internet müssen. Ne? Und so, da sind wir halt heute noch nicht, aber ich würde erwarten, dass wir da, bevor der Nikolaus mit seinem Sack am Rücken klingelt und anklopft, dort sind.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wenn ihr, also die hier zuhören, zuschauen, auch so eine Demo geben wollt auf TokenMate, dann bewerbt euch, geht einfach auf www.tokenmate.ai/demo und da könnt ihr euch eintragen und vielleicht bist du dann demnächst hier schon im Podcast. Wir hören uns wieder in ein paar Tagen, wie gesagt, zweimal die Woche, Philipp und ich. Machen hier die Interviews. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao, ciao.